Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Das Hauptthema der Sendung ist die Geburt eines neuen Staates. Ab heute sei Kosovo stolz, unabhängig und frei. Wir reden über die Unabhängigkeitserklärung von Ministerpräsident Tadi vor dem Parlament in Pristina. Wir fragen, wie Serbien reagiert und welche Länder Kosovo wie schnell anerkennen werden. Für die Schweiz hat Außenministerin Galmire dem neuen Staat die Unterstützung zugesichert. Auch in vielen Schweizer Städten feiern Kosovo-Albaner den historischen Tag. Weitere Themen heute Abend: der schwerste Bombenanschlag in Afghanistan seit 6 Jahren und die Verstaatlichung der angeschlagenen britischen Bank Northern Rock. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Der Kosovo ist unabhängig. Kurz vor 16 Uhr sprach sich das kosovarische Parlament in der Hauptstadt Pristina einstimmig für die Unabhängigkeit von Serbien aus. Während in Pristina und in zahlreichen europäischen Städten Zehntausende von Kosovaren auf die Straßen gingen, um die Unabhängigkeit zu feiern, reagierte Serbien erwartungsgemäß verärgert. Auslandredaktor Massimo Agostinis fasst die Ereignisse zusammen.
In der Deklaration, welche das Parlament der abtrünnigen südserbischen Provinz Kosovo verabschiedet hat, heißt es: Wir erklären, dass Kosovo ein unabhängiger, souveräner und demokratischer Staat ist. Allerdings strebt Kosovo nicht die völlige Unabhängigkeit an. Es will eine eingeschränkte staatliche Selbstständigkeit unter Aufsicht der EU. Brüssel sendet deshalb gegen 2000 Juristen, Richter und Berater nach Kosovo. Die NATO garantiert mit Truppen für die Souveränität des Landes. Ökonomisch gilt das Land als Vorderhand nicht überlebensfähig und dürfte noch viele Jahre abhängig von ausländischer Hilfe bleiben. Die Nachricht von der Unabhängigkeitserklärung freute auch mehrere tausend Kosovaren in der Schweiz. In vielen Städten versammelten sie sich auf den großen Plätzen und fuhren fahnenschwenkend und hupend durch die Straßen. Ablehnend auf die Unabhängigkeitserklärung reagierten erwartungsgemäß Serbien und Russland. Der serbische Ministerpräsident Vojislav Koštunica sagte, die Unabhängigkeitserklärung sei nichtig. Serbien werde alles unternehmen, damit Kosovo als Staat nie anerkannt und nie in die UNO aufgenommen werde. Das mit Serbien verbündete Russland verlangte umgehend eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. Für Moskau ist die einseitige Unabhängigkeitserklärung illegal. Es wird erwartet, dass der Schweizer Bundesrat noch diese Woche über die Anerkennung Kosovos befinden wird.
In Kandahar im Süden von Afghanistan sind bei einem Anschlag mindestens 80 Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt. Vermutlich war es ein Taliban, der sich inmitten einer Menschenmenge in die Luft sprengte. Kandahar gilt als Zentrum der islamistischen Rebellen. ARD-Korrespondentin Sabina Matai.
Es ist wohl der verheerendste Selbstmordanschlag seit dem Sturz der Taliban in Afghanistan. Mehrere hundert Menschen waren am Stadtrand von Kandahar zusammengekommen, um Hundekämpfe zu beobachten, ein beliebter Zeitvertreib in Afghanistan. Nach Angaben des Provinzgouverneurs konnte der Selbstmordattentäter sich unbemerkt unter die Menge mischen und den Sprengsatz zünden, den er am Körper trug. Wer hinter diesem Anschlag steht, ist bisher unbekannt. Möglicherweise sollte der Täter so viel Unheil anrichten wie möglich. Vielleicht galt das Attentat aber auch gezielt den Milizkommandeuren, die sich unter den Zuschauern befanden. Beobachter tippen auf die Taliban. Kandahar, die zweitgrößte Stadt Afghanistans, war einst die Hochburg der radikalen Islamisten. Trotz starker amerikanischer und NATO-Truppenverbände sind die Taliban in der gleichnamigen Provinz in den vergangenen 2 Jahren wieder erstarkt.
Das deutsche Finanzministerium erwartet, entgangene Steuergelder von mehreren hundert Millionen Euro zurückholen zu können. Dies aus den Ermittlungen gegen Hunderte von mutmaßlichen Steuerhinterziehern, die ihr Geld am Fiskus vorbei nach Liechtenstein transferierten. Für die brisanten Daten, die auch den bisherigen Postchef Klaus Zumwinkel in den Verdacht der Steuerhinterziehung brachten, wurden an einen Informanten etwas mehr als 4 Millionen Euro gezahlt, wie ein Regierungssprecher sagte. Mehrere deutsche Parlamentarier fordern inzwischen eine Untersuchung über diese Informationsbeschaffung. Großbritannien hat sich entschlossen, die angeschlagene Bank Northern Rock vorübergehend zu verstaatlichen. Das teilte der britische Finanzminister Alistair Darling mit. Die britische Regierung war bereits mit einer Finanzspritze von umgerechnet über 50 Milliarden Franken eingesprungen und hatte vergeblich versucht, einen passenden Käufer zu finden. Northern Rock ist die fünftgrößte Hypothekarbank Großbritanniens und war durch schlechte Kredite in den USA in Schieflage geraten. Das Tötungsdelikt in einem Erotiksalon in Aarau vom vergangenen Sonntag ist geklärt. Ein noch nicht 18-jähriger Schweizer aus dem Kanton Aargau hat gestanden, die 40-jährige Prostituierte aus Deutschland getötet zu haben. Die Polizei geht von einer sexuell motivierten Tat aus. Der Täter habe die Frau vergewaltigt und anschließend erdrosselt. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kam die Polizei durch Videoaufnahmen der SBB. Der Salon befindet sich gleich neben dem Bahnhof-Areal. Im Wallis im Val de Bagne hat am frühen Nachmittag die Erde gebebt. Das Erdbeben mit Stärke 3 dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Erdbebendienst der ETH Zürich mit. Schäden seien bei Erdbeben dieser Stärke aber keine zu erwarten. Zum Sport die Ereignisse des Tages fasst Urs Wittmer zusammen.
Fußball. Im Spitzenkampf trennen sich der FC Zürich und der FC Basel 1:1 unentschieden. Neuenburg Xamax schlägt die Berner Young Boys 3:1. Aarau verliert gegen die Grasshoppers 1:2. Damit baut der FC Basel seine Führung erneut aus und liegt nun wieder 6 Punkte vor den punktegleichen FC Zürich und den Berner Young Boys in Führung. Eishockey, die SCL Tigers dürfen weiter auf eine Playoff-Qualifikation hoffen. Die Emmentaler gewinnen in Basel 3:2. Die Rapperswil-Jona Lakers verlieren gegen die ZSC Lions 0:5. Die Lakers haben sich damit noch nicht definitiv für die Playoffs qualifiziert. Und Davos geht gegen Ambri 2:5 unter. Leichtathletik, der WM-Dritte Viktor Rödlin hat einen weiteren Meilenstein in seiner Marathonkarriere erreicht. Der 33-jährige Obwaldner setzte sich in Tokio bei seiner Olympia-Hauptprobe für Peking in der Weltklassezeit und Schweizer Rekordzeit von 2:07:23 durch. Ski-Alpin Marc Berto hat beim Slalom in Zagreb als Sechster das Podest nur knapp verpasst. Der Bündner lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang 3. Im zweiten Lauf war er mit Bestzeit unterwegs, ehe ihm im Zielhang ein grober Fehler unterlief. Der Sieg ging an den Österreicher und Weltmeister Mario Matt. Und Bob, trotz einer guten Ausgangslage reichte es Ivo Rüegg an der Zweier-Bob-Weltmeisterschaft im deutschen Altenberg nicht zum Gewinn einer Medaille. Der Schweizer landete nach 4 Durchgängen im 5. Rang. Überlegen Weltmeister wurde der deutsche Olympiasieger André Lange.
Kosovo steht im Zentrum der Sendung heute Abend. Der historische Tag, die Unabhängigkeitserklärung. Die Stimmung auf den Straßen im jüngsten Staat der Welt. Wir reden mit unserem Korrespondenten in der Hauptstadt Pristina. Wir schalten aber auch nach Belgrad und wir fragen nach in Brüssel. Und ein weiteres Thema etwas später in der Sendung. Ende mit Schrecken. Die britische Regierung verstaatlicht die Hypothekenbank Northern Rock doch noch. Kosovo. Gut 2 Millionen Einwohner, zu 95% Albaner. Die serbische Minderheit zählt gut 100.000 Menschen. Die nunmehr ehemalige serbische Provinz ist etwa ein Viertel so groß wie die Schweiz, hat sich also für unabhängig erklärt. Unser Korrespondent Walter Müller befindet sich in der Hauptstadt Kosovos. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, was von diesem historischen Tag zu spüren war auf den Straßen Pristinas.
Ja, bereits ab Mittag sind die Leute von außerhalb in die Stadt nach Pristina gezogen, in Massen. Und dann nach der Unabhängigkeitserklärung im Parlament, das war schon um 15.30 Uhr, ist in der Stadt und ich nehme an, im ganzen Kosovo ein riesiger Jubel ausgebrochen. Die Leute sind auf den Straßen, sie schwenken Flaggen, US-amerikanische EU-Flaggen, auch einige Schweizer Flaggen habe ich gesehen. Aber es wird auch in die Luft geschossen, es werden Kracher geschmissen, es ist laut, viel Musik. Und unter der albanischen Bevölkerung ist heute die Erleichterung, die Freude offensichtlich, die Begeisterung ist riesig und alle werden mitgerissen.
Die Unabhängigkeitserklärung, die verlesen wurde im Parlament, was sticht da heraus an diesem Text?
Die Unabhängigkeitserklärung umfasst im Gesamten 12 Punkte. Auffallend ist, wie sehr der Wille zur internationalen Zusammenarbeit betont wird, ebenso wie der Wunsch nach guter Beziehung mit den Nachbarstaaten. Und vor allen Dingen in der Deklaration wird die EU eingeladen, eine Mission in den Kosovo zu schicken. Diese soll die Demokratisierung überwachen und den Kosovo beim Aufbau seines Staates unterstützen. Und diese Unabhängigkeitserklärung wurde lange, lange sozusagen um jedes Wort gerungen zwischen der Regierung in Pristina, Washington und Brüssel, damit ja alles ganz genau abgestimmt wird und eine gute Grundlage gibt für die weitere Zusammenarbeit für den Aufbau des Staates.
Enthält diese Unabhängigkeitserklärung auch irgendein Wort über die serbische Minderheit Kosovos?
Ja, das war auffällig, wie im Parlament die serbische Minderheit angesprochen wurde. Ministerpräsident Tači hat stellenweise Serbisch gesprochen. Staatspräsident Sejdiu hat lange Serbisch gesprochen vor dem Parlament. Und auch in der Unabhängigkeitserklärung wird betont, Kosovo sei ein Haus für alle. Dringend notwendig sei eine Versöhnung unter den Ländern auf dem Balkan. Die Vergangenheit müsse man jetzt hinter sich lassen und gemeinsam in eine europäische Zukunft schauen. Und dazu gehöre auch eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kosovo, den Kosovo-Albanern und Serbien. Das allerdings dürfte ja vorläufig mal schwierig werden.
Sie haben es schon gesagt, die Begeisterung kennt keine Grenzen über diese Unabhängigkeitserklärung. Wie geht der Tag weiter heute im Kosovo?
Ein Fest nach dem anderen oder ein großes Fest. Um 18 Uhr werden Ministerpräsident Tači und Staatspräsident Sejdiu vor die Medien treten. Tausende sind hier aus der ganzen Welt. 19 Uhr dann das Konzert der Philharmonie, Beethovens Ode an die Freude, also die europäische Hymne, weil Kosovo noch keine eigene hat. Und danach aber in der ganzen Stadt Konzerte fürs Volk. Und um 23 Uhr ist dann ein riesiges Feuerwerk geplant, Feuerwerk, das auf zwei Lastwagen angefahren wurde. Und mit Sicherheit gibt es eine Freinacht bis in den frühen Morgen.
Und dann morgen, was ist anders im Kosovo nach dem großen Fest von heute?
Ja, morgen schon beginnt die harte Alltagsarbeit, weil in vielen Gesprächen habe ich jetzt festgestellt, dass die Kosovo-Albaner und Albanerinnen wohl sehr, sehr erleichtert sind. Es ist jetzt tatsächlich ein neues Kapitel. Aber sie sind sich natürlich alle bewusst, dass dieser Kosovo sich nicht von einem Tag auf den anderen zum Besten verändert. Die Wirtschaft, die ist nirgends und die muss aufgebaut werden mit viel, viel internationalem Geld. Und der Staat muss aufgebaut werden, die ganze Staatsverwaltung, der Kampf gegen die Korruption. Und vor allem da hat Ministerpräsident Tači gesagt, gegen die Korruption werde er mit allen Mitteln vorgehen. Denn andererseits lasse sich auch ein noch so kleiner Staat eben nicht aufbauen.
Walter Müller in Pristina. Serbien hat immer wieder erklärt, Kosovos Unabhängigkeit auf keinen Fall anzuerkennen. Und das heute, wie gehört, auch wieder bekräftigt. Was merkte man heute in Serbien von den Vorgängen in Kosovo? Das fragte ich Breda Osim. Sie ist Korrespondentin für die österreichische Presseagentur in Belgrad.
Also in Belgrad und in ganz Serbien hat man ganz aufmerksam verfolgt, was in Pristina heute passiert. Am Nachmittag haben sich bereits sowohl der Staatschef Tadic wie auch Premier Koštunica gemeldet, wobei die Rede des Premiers sehr emotional war. Der Staatschef Tadic hat aber unterstrichen, dass Serbien den Kosovo nie anerkennen werde. Er forderte die Landsleute zur Ruhe auf und hat auch Maßnahmen angekündigt, um für den Verbleib des Kosovo zu ringen. Allerdings geht es nur um diplomatische und juridische Maßnahmen, keineswegs um die Gewalt.
Und das hat offenbar funktioniert. Es ist tatsächlich ruhig geblieben in Belgrad heute.
Ja, fast ruhig. Es gibt einen kleineren Protest vor der amerikanischen Botschaft. Jetzt momentan ist sie noch im Gange, aber da sind nur ein paar Dutzend Leute. Ansonsten ist es aber in Belgrad ruhig. Es gab eine andere Kundgebung, Protestkundgebung in Kuršumlija. Das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe der Grenze zum Kosovo. Dort haben die Kriegsveteranen demonstriert. Sie begaben sich daraufhin auch zur Grenze, wurden aber von dem Kosovo-Polizeidienst aufgehalten.
Die politische Spitze, Sie haben es erwähnt, haben bekräftigt, dass sie die Vorgänge in Pristina heute für illegal erachten. Kann Serbien diese kompromisslose Haltung durchziehen?
Das ist eine große Frage. Auf jeden Fall wird man sich bemühen, also die Aufnahme des Kosovo in die internationalen Organisationen zu verhindern. Aber man wird gezwungen sein, Kontakte zu Pristina auf indirekte Weise zu unterhalten, wenn schon nicht direkte, weil man eben diese Kontakte zu der serbischen Volksgruppe in Kosovo aufrechterhalten will. Und die werden von Belgrad als Landsleute Serbiens betrachtet.
Ein großer Teil der serbischen Minister hat den heutigen Tag im Kosovo verbracht. Warum? Was bezwecken Sie damit?
Einerseits wollten sie die Solidarität mit den Serben bekunden, andererseits wollten sie den Leuten konkrete Botschaft überbringen, dass sie auch in der Zukunft für sie Sorge tragen werden. Es gab wahrscheinlich auch einige konkrete Gespräche. So hat der Vizepremier Djelic angekündigt, dass man in Štrpce, das ist eine kleine Serben-Enklave im Südosten des Kosovo, dass man dort ein Wasserkraftwerk bauen will, um die Stromversorgungslage zu verbessern. Man hat betont, und das haben mehrere Minister gesagt, dass es keine Wirtschaftsblockade des Kosovos seitens Serbiens geben soll. Und das ist, ich glaube, sehr wichtig.
Das war Breda Osim, Korrespondentin der österreichischen Presseagentur in Belgrad. Ein neuer Staat kann nur dann richtig funktionieren, wenn er von den anderen Staaten anerkannt wird. Das gilt logisch auch für den Kosovo. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Oberer. Die Europäische Union, hat sie schon in irgendeiner Weise reagiert auf die Ereignisse von heute in Kosovo?
Nein, hier in Brüssel gibt es noch keine offiziellen Reaktionen. Aus verschiedenen europäischen Hauptstädten hat man heute aber gehört, man habe die Unabhängigkeit zur Kenntnis genommen und prüfe die Situation jetzt. Gleichzeitig wurden alle Parteien auf dem Balkan zu Besonnenheit, Gewaltfreiheit aufgerufen. Dass es noch keine Stellungnahme der EU gibt, hat auch damit zu tun, dass die EU als Ganzes den neuen Staat nicht anerkennen kann. Das heißt, jedes EU-Land muss selber entscheiden, ob es den Kosovo anerkennen will oder nicht und wenn ja, vor allem wie schnell.
Also sind die einzelnen Länder gefragt. Wie werden die denn zu ihren Entscheidungen kommen und wann?
Ja, also die Mehrheit der EU-Staaten hat ja bereits im Vorfeld klar gemacht, man werde den Kosovo anerkennen. Als Erste rechnet man damit, dass die vier großen EU-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien den Kosovo anerkennen werden. Andere sollen dann folgen. Man rechnet eigentlich damit, dass dies frühestens morgen der Fall sein könnte. Dann treffen sich ja die Außenminister der EU hier in Brüssel. Es ist aber auf der anderen Seite auch schon klar, dass es mindestens 5 EU-Länder gibt, die den Kosovo sicherlich im Moment nicht anerkennen wollen. Es sind dies Zypern, Griechenland, Spanien, die Slowakei und Rumänien. Alle diese Länder befürchten, dass eben durch eine Kosovo-Anerkennung Minderheiten im eigenen Land ermuntert werden könnten, dem Kosovo-Beispiel zu folgen. In Zypern zum Beispiel geht es um den türkischen Nordteil der Insel oder in Spanien um das Baskenland.
Die EU ist ja also nicht einig in Sachen Kosovo-Anerkennung. Ist denn von der Sitzung der Außenminister morgen wenigstens eine gemeinsame Stellungnahme zu erwarten?
Also dies ist zurzeit noch völlig offen. Man hört hier in Brüssel, dass die Diplomaten hinter den Kulissen eifrig daran sind, einen Text zu entwerfen, der eben so unverfänglich ist, dass er auch von den Kosovo-Skeptikern akzeptiert werden kann. Das heißt, dass man durch so eine Schlusserklärung nicht eine faktische Anerkennung des Kosovo durch alle EU-Länder ableiten kann. Wie die EU in Sachen Kosovo sich engagieren will, das hat sie aber ja bereits schon gestern klar gemacht. Sie schickt im Rahmen der Eulex-Mission gut 1800 Polizisten und Richter in den Kosovo. Diese sollen dem neuen Staat beim Aufbau eines funktionierenden Verwaltung zu helfen.
Besten Dank, Thomas Oberer in Brüssel. Die Schweiz wird wohl nicht bei den ersten Ländern sein, die den unabhängigen Kosovo anerkennen werden, obwohl sie dessen Souveränität als eines der ersten Länder bereits 2005 begrüßt hatte. Außenministerin Calmiret besuchte heute in Wil im Kanton St. Gallen einen Gottesdienst von Kosovo-Albanern. Zufälligerweise, wie es heißt. Monika Binotto.
Bundesrätin Micheline Calmiret wurde heute im Gottesdienst in Wil von den Kosovo-Albanern gefeiert. Der Leiter der Albaner-Mission, Don Marian Marcu, bedankte sich herzlich.
Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin Micheline Calmiret, möchten wir persönlich danken, dass sie uns in unserer Hoffnung unterstützt haben. Sie waren einer der Ersten, die eine formelle Unabhängigkeit des Kosovo offen ausgesprochen hat. Wir sind sehr froh.
Micheline Calmiret selbst blieb in ihrer Rede sehr diplomatisch, erwähnte die Unabhängigkeit Kosovos mit keinem Wort, machte die Kirchenbesucher aber darauf aufmerksam, dass es ihre Verpflichtung sei, dass sie zeigen könnten, dass der Schutz von Minderheiten funktionieren könne. Auch draußen vor der Kirche wurde sie in Sachen Unabhängigkeit nicht konkreter. Auf die Frage von kosovo-albanischen Journalisten, wann die Schweiz denn nun den Kosovo anerkennen werde, sagte sie nur:
Das ist in der Kompetenz des Bundesrates und die Frage wird am Bundesrat gestellt und er wird entscheiden.
Eine Anerkennung Kosovos ist in der Schweiz umstritten. Beide außenpolitischen Kommissionen wollen sich in den nächsten Tagen dazu äußern. Der grüne Gerry Müller, Präsident der außenpolitischen Kommission des Nationalrats, will nicht, dass die Schweiz mit der Anerkennung die geopolitischen Überlegungen der USA unterstütze. Der USA, die im Kosovo eine große Militärbasis betreibe und sich auch besseren Zugang zu Erdöl und Erdgas erhoffe. Zusätzlich befürchtet Gerry Müller, dass es zu einem Dominoeffekt kommen könnte, wenn die Unabhängigkeit Kosovos anerkannt wird.
Es könnte durchaus sein, dass wenn der Kosovo seine Unabhängigkeit anerkannt bekommt durch viele Länder, dass natürlich das auch andere tun würden. Beispielsweise der Nordteil von Kosovo, der heute eigentlich serbisch ist, die ganze Gebiet um Mitrovica, aber eben auch die anderen Teilstaaten des alten Jugoslawiens, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien oder eben auch Nordgriechenland.
Die Schweiz wird sich auch gut überlegen müssen, wie stark sie Serbien vor den Kopf stoßen kann. Serbien ist bei der Weltbank und beim Internationalen Währungsfonds in der gleichen Stimmrechtsgruppe wie die Schweiz. Gerry Müller hofft deshalb, dass nicht schon der Kirchenbesuch in Wiel heute bei Serben für rote Köpfe gesorgt hat. Bundesrätin Micheline Calmiret selbst sagte heute dazu:
Es war eine Messe, Madame. Es war nicht eine politische Veranstaltung.
Gleich nach der Messe wurde ausgelassen gefeiert. Für die Schweiz beginnt nun das große Abwägen. Botschafter Christian Mövli, Leiter der politischen Abteilung 1 beim Eidgenössischen Departement des Äußeren, sagte heute zwar, die Unabhängigkeit sei bereits Tatsache, betonte aber auch:
Es ist jetzt nicht ein Rennen. Der Bundesrat muss die außenpolitischen Kommissionen der Räte konsultieren und das braucht eine gewisse Zeit. Wir sind nicht jetzt in einem Geschwindigkeitstest, sondern müssen sorgen, dass auch im Sinne der schweizerischen Außenpolitik die Sachen ordentlich geschehen.
Die Schweiz dürfte sich also etwas Zeit lassen und muss gleichzeitig glaubwürdig bleiben. Immerhin hat sie sich 2005 für die Unabhängigkeit ausgesprochen.
Monika Binotto in Wiel hat berichtet. Wie auch immer die offizielle Schweiz entscheiden wird für die große Kosovo-Gemeinde hierzulande, war das heute der Freudentag. Unüberhörbar, der Bericht von Philipp Burkhardt.
Es war, als ob der Kosovo die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hätte. Hupend zogen die Menschen mit ihren Autos durch die Straßen mehrerer Schweizer Städte, die meisten mit roten Fahnen mit dem schwarzen Doppeladler im Schlepptau. In Zürich versammelten sich mehrere tausend Menschen auf dem Helvetiaplatz. Der Verkehr kam, nicht zuletzt wegen zahlreicher wild geparkter Fahrzeuge, praktisch zum Erliegen. Leute lagen sich in den Armen, Champagner wurde entkorkt, Freudentränen flossen. Als gegen 3:30 die Unabhängigkeit offiziell wurde, brach in der Menschenmenge tosender Jubel aus. Auch in Bern bildeten sich regelrechte Autokonvois, die stundenlang quer durch die Stadt fuhren. Auf dem Bundesplatz fanden sich spontan mindestens 2000 Männer und Frauen ein, um ein Freudenfest zu veranstalten, das zurzeit immer noch im Gang ist. Immer wieder brandet Beifall auf, die Menschen vollführen Freudentänze. In dem Meer von Kosovo-Fahnen sind hier vereinzelt auch Schweizer Kreuze und die US-Flagge zu sehen. Die Menschenmenge wird von Stunde zu Stunde größer, sodass die bis anhin friedlichen Feierlichkeiten wohl bis in die Nacht andauern dürften.
Kosovaren feiern auch in der Schweiz die Unabhängigkeitserklärung. Das waren Informationen von Philipp Burkhardt. Ein halbes Jahr dauerte die Agonie der britischen Hypothekenbank Northern Rock, deren Finanzierungsquellen im letzten September im Fahrwasser der amerikanischen Hypothekenkrise ausgetrocknet waren. Heute Nachmittag verkündete nun der britische Schatzkanzler Alistair Darling nun die Verstaatlichung der Bank, weil alle Versuche, einen privaten Käufer zu finden, gescheitert sind. Einschätzungen von Martin Aliot.
Was zahlreiche Experten und Oppositionspolitiker seit Monaten für unvermeidlich hielten, ist heute Nachmittag endlich eingetroffen. Kleinlaut stellte sich der britische Schatzkanzler Alistair Darling vor die Mikrofone, um vor der Börseneröffnung morgen früh ein Fait accompli zu schaffen.
So the government has decided to bring forward legislation to bring Northern Rock into a temporary period of public ownership.
Die Hypothekenbank Northern Rock, die seit über 6 Monaten nur durch Kredite und Garantien der Bank von England über Wasser gehalten wurde, wird jetzt zeitweise verstaatlicht. Der britische Staat wird indirekt zum Bankier.
Northern Rock will continue operating as a bank on a commercial basis. It will be open for business as usual tomorrow morning and thereafter.
Die Bankschalter bleiben offen, aber jetzt betreiben staatliche Beauftragte das Geschäft. Ein unabhängiger Experte wird die Entschädigung für die Aktionäre bestimmen. Eine heikle Aufgabe, denn inzwischen haben spekulative Fonds rund 20% der Aktien erworben. Sie drohen mit dem Rechtsweg, wenn sie nicht auf ihre Rechnung kommen. Für die Regierung von Gordon Brown und seinen schwächlichen Finanzminister Darling ist das alles demütigend und peinlich. Eine Labour-Regierung, die private Banken verstaatlicht, weckt unangenehme Erinnerungen, die auch den Finanzplatz London schädigen. Deshalb hatte die Regierung das Unvermeidliche so lange hinausgezögert, obwohl die Sachlage schon lange klar war. Denn die Übernahme durch ein privates Konsortium war immer nur ein politisches Feigenblatt, solange der Staat alle Risiken trug und die Privaten kaum eigenes Kapital einsetzten. Zu diesem Schluss ist nun auch Darling gelangt.
Both proposals involve a degree of risk for taxpayers and a very significant implicit subsidy from the Treasury.
Beide privaten Angebote hätten den Steuerzahler Unsummen gekostet und jahrelang zu Risiken in Milliardenhöhe geführt. Das hätte man allerdings schon früher merken können. Und die Regierung Brown muss sich vorwerfen lassen, dass sie erstens die Gefahren nicht rechtzeitig erkannte und zweitens zu ungeschickt und zögerlich eingriff, als die Bank am Abgrund stand. Jetzt muss die Labour-Regierung in ihren Stammlanden im englischen Nordosten Arbeitsplätze abbauen und morsche Hypotheken liquidieren. Keine attraktive Perspektive, namentlich für eine Regierung, die dem Privatsektor sonst beinahe magische Qualitäten zuordnet.
Das war unser Korrespondent in Großbritannien, Martin Aliot. Und das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.